RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 3. November 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursiah, Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident übergab den Bürgern in Ostjava die Konzessionen. Südkoreanischer Präsident wird Indonesien besuchen, um strategische Partnerschaft zu stärken. Präsident Joko Widodo wird der APEC-Gipfelkonferenz in Vietnam beiwohnen. Vizepräsident ist optimistisch über die zukünftige indonesische Wirtschaftslage. Indonesische Außenministerin wird Afghanistan besuchen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo, einige Minister und der Gouverneur Ostjavas, Soekarwo, besichtigten Kersten im Dorf Braniwetan im Bezirk Probolinggo der Provinz Ostjava, das integrierte Sozialforstwirtschaftsprogramm. Dort gab Präsident Joko Widodo einen Entscheidungsbrief heraus. Dem Entscheidungsbrief nach übergibt die indonesische Regierung mehr als 1.400 Familien in den Bezirken Probolinggo, Jember und Lumajang die Konzessionen, um 2.800 Hektar Großland in dem Stadtwald zu bewirtschaften. Es ist ein Teil von dem Programm der wirtschaftlichen Gerechtigkeit, das im April 2017 verkündet wurde. Präsident sagte, die Konzessionen dienen dazu, den dortigen Bürgern die Klarheit zu geben, in welchem Teil des Stadtwalds sie die Pflanzen anbauen dürfen. Außerdem gäbe die Konzession den dortigen Bürgern einen Zugang, um Kredite von einer Bank zu bekommen, sagte Präsident weiter.
Seperti kemarin di Muara Gembong, di apa Teluk Jambe, jelas kalau sudah pegang ini enak rakyat.
Wenn die Bürger die Konzession bereits besitzen, ist es klar für sie, was sie in dem Land tun möchten. Ob sie Tabak oder Mais anbauen oder einen eingedeichten Fischteich bauen. Es ist ihnen egal. Das Wichtigste ist, das Land produktiv ist. Mit der Konzession können sie auch Kredite von der Bank bekommen. Der zweite, ist es auch klar, wer anbauen wird und wer die Erzeugnisse kaufen wird. Der Preis und die Kalkulation werden auch klar sein. Zuvor habe ich den Bürgern in Muara Gembong, Teluk Jambe in Ostjava die Konzessionen auch übergeben. Jetzt ist in Ostjava und später werde ich den Bürgern in Zentraljava, Wiboyolali und Pemalang auch die Konzessionen übergeben. die unproduktiven Böden müssen damit wieder produktiv sein. Präsident Joko Widodo betonte, dass das integrierte Sozialforstwirtschaftsprogramm fortgesetzt werden werde. Die Bürger können damit die Fläche in dem Stadtwald bewirtschaften, um ihre Wirtschaftslage zu verbessern. Präsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gemeinschaft dieses Programm verwenden könne, um die Produktivität der Stadtwälder zu steigern. Inzwischen sagte die indonesische Forst- und Umweltministerin Siti Nurbaya, bis zu der dritten Woche des Oktober 2017 erreichen die Sozialforstgebiete 1,08 Millionen Hektar. Die Regierung hat den Regierungsvorschriften nach die Daten von 48 Forstgemeinschaften auf der Insel Java gesammelt und prozessiert. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird vom 8. bis zum 10. November dieses Jahres einen Stadtbesuch in Indonesien abhalten. Am 9. November soll Präsident Moon Jae-in Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast Bogor West Java treffen. Dieser Besuch ist der erste Besuch in die ASEAN-Länder und Indonesien, seitdem er ernannt wurde. Der Direktor für Ostasien und Pazifik des indonesischen Außenministeriums, Edi Yusuf, sagte am 2. November dieses Jahres bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass der Indonesien-Besuch von Moon Jae-in Indonesien die große Verpflichtung von Südkorea zeige, um die Zusammenarbeit mit Indonesien und ASEAN zu stärken. Er fuhr fort, dass das Treffen beider Staatschefs sich auf die Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, der Investitionen, des Handels, des Schutzes der indonesischen Stadtbürger, der regionalen und multilateralen Fragen wie die Korea-Halbinsel fokussieren werde. Südkorea sei einer der strategischen Partner Indonesiens im Gebiet, vor allem im Bereich der Investitionen und des Handels, indem beide Führer darin übereinstimmten, die strategische Partnerschaft zu stärken.
Jadi sebelumnya strategic partnership, kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership.
Vorher war es die strategische Partnerschaft. Zurzeit wird sie zur speziellen strategischen Partnerschaft entwickelt werden. Dies bedeutet, dass diese Partnerschaft in konkreter Zusammenarbeit entwickelt werden, vor allem um das Programm der Beschleunigung der Industrialisierung in Indonesien zu fördern und die bilaterale Zusammenarbeit Indonesiens und Südkoreas einschließlich in Südpazifik zu realisieren. Edi Yusuf fuhr fort, dass man beim Treffen zwischen den beiden Staatschefs drei Zusammenarbeitsverträge, nämlich die Zusammenarbeit im Bereich der Industrie, des Verkehrs und der Gesundheit, unterzeichnen werde. Präsident Moon Jae-in werde ebenso am 9. November ein Geschäftsforum in Jakarta veranstalten, an dem 300 indonesische und südkoreanische Unternehmer teilnehmen würden. Sie würden 10 Kooperationsverträge unterzeichnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird am 10. und 11. November 2017 der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit APEC in Vietnam beiwohnen. Der Direktor für Asiatisch-Pazifische Zusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Benjamin Karnadi, erklärte am 2. November 2017 bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass es bei dieser Gipfelkonferenz vier Fokusse, nachhaltige, innovative und inklusive Wirtschaft, die regionale Wirtschaftsintegration, die Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit, die Innovation mikro-, klein- und mittelständischer Unternehmen und die Fragen des Klimawandels und der Landwirtschaft gebe. Laut Benjamin werde Präsident Joko Widodo dabei die Interessen Indonesiens präsentieren.
Kepentingan Indonesia tentunya bahwa Presiden memiliki passion ya di bidang-bidang seperti pembangunan pedesaan ya.
Di interesan Indonesians, der Presiden hat natürlich fokus, wie unter anderem den Bereich der Landesgemeinde, die maritime Zusammenarbeit, die maritime Verbindung und so weiter. Die Zusammenarbeit umfasst auch den Bereich der Konnektivität und der Entwicklung mikro-, klein- und mittelständischer Unternehmen mit dem Digitalsystem. Benjamin Karnadi erklärte weiter, während der APEC-Gipfelkonferenz, war der Präsident Joko Widodo beim informellen Treffen zwischen den ASEAN-Führern und den Führern der APEC-Mitgliedsländer anwesend sein. Dieses informelle Treffen diene dazu, den 50. ASEAN-Jahrestag zu feiern. 7 ASEAN-Mitgliedsländer seien die APEC-Mitgliedsländer. Er fuhr fort, bei dieser APEC-Gipfelkonferenz werde die Zukunft von APEC erörtert werden, wo die Bogor Goals. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla ist davon überzeugt, dass die indonesische Wirtschaftslage in Zukunft gleichzeitig mit der Wiederherstellung der Weltwirtschaftslage wieder besser sein werde. Dies teilte Yusuf Kalla gestern in Jakarta bei dem Arbeitsfrühstück mit dem Indonesian Journalistenverband PWI mit. Das Arbeitsfrühstück hatte die Zukunft der indonesischen Wirtschaft des Jahres 2018 zum Thema. Yusuf Kalla zufolge werde die Weltwirtschaftslage am Ende des Jahres 2017 und am Anfang des Jahres 2018 besser sein. Der Preis von den Erzeugnissen wie Kohlen und Ölpalmen werde steigen, sagte er weiter. Zurzeit steige der Preis von Kohlen fast $100 pro Tonne und der Preis von Ölpalmen $600 pro Tonne wieder. Im Zufolge werde die Regierung deshalb höhere Einkommen von der Mehrwertsteuer dieser Erzeugnisse und von der Einkommensteuer, die im nächsten Jahr bezahlt werden werde, bekommen. Die Regierungsbemühungen zeigen bereits auch die Ergebnisse, fügte Vizepräsident hinzu. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi plant, einen Besuch in Kabul, Afghanistan zu machen, um die Friedensbemühungen in diesem Land zu erörtern. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Natsir, erklärte gestern in Jakarta, dass der Besuch dazu diene, die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Afghanistan zur Bekämpfung des Terrorismus und der transnationalen Kriminalität zu verwirklichen. Die indonesische Regierung unterstütze den Aussöhnungsprozess und die Friedensbemühungen in Afghanistan, sagte Armanata Natsir weiter. Im April 2017 hatte der afghanistische Präsident Ashraf Ghani einen Staatsbesuch in Indonesien gemacht. Während des Besuchs rennte er Indonesiens Erfahrungen zur Behandlung der Konflikte und zur Bekämpfung des Terrorismus. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 10.869,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.674,70 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.577 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Aung San Suu Kyi Besuch Rakhine, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die de facto Leiterin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, hat gestern am Donnerstag, den 2. November, das Bundesland von Rakhine besucht. Das ist ihr erster Besuch in Rakhine, in dem deren Mehrheit der Muslime wohnt. Seit August 2017 ereignete sich Konflikte dort. Etwa 600.000 Muslime sind gezwungen, sich wegen der Konflikte in die Nachbarländer, vor allem nach Bangladesch, zu entfliehen. Die Vereinten Nationen und die internationalen Menschenrechtsorganisationen haben den Beweis der ethnischen Genozide in Rakhine gesehen. Sie sagten, dass Hunderte von Rohingya-Muslimen ums Leben gekommen sind und die Mehrheit der Rohingya-Bürger von ihrer Heimat wegen der Hausverbrennung, der Vergewaltigung und des Mordes vertrieben werde. Im Gegensatz dazu sagte die myanmarische Regierung, dass sie gerade die Rohingya-Terroristen bekämpfe. Da die Terroristen die Sicherheitsposten angegriffen haben und Dutzende von Menschen getötet haben. Mit der strengen Absicherung besuchte Aung San Suu Kyi Maung Dau, das schlimmste Gebiet wegen der Gewalttaten ist. Dort traf die Nobelpreisträgerin sich mit islamischen Predigern. Nach der Meldung der AFP
Nachrichten Agentur hat Aung San Suu Kyi ihnen drei Botschaften ausgerichtet. Es handelt sich dabei darum, dass sie im Frieden leben müssen, die Regierung ihnen helfen werde und sie miteinander nicht streiten dürfen. Obwohl ihre Partei die allgemeinen Wahlen im Jahr 2015 gewonnen hat und Aung San Suu Kyi de facto die Regierungsoberhäupterin Myanmars ist, wird aber ihre Macht von der Konstitution, die vom vorherigen Militärjunta verfassen wird, beschränkt. Das Militär hat das Vetorecht auf das Gesetz und beherrscht einige strategische Ministerien, die Sicherheit und die Verteidigung. Das Militär hat die militärische Operation in Rakhine durchgeführt und Aung San Suu Kyi hat keine Macht zum Stopp dieser Gewalt. Mit dieser beschränkten Macht muss Aung San Suu Kyi vor internationaler Kritik stehen. Als Demokratiekämpferin hält man Aung San Suu Kyi für langsam, auf die Menschenrechtsverletzungen in Rakhine zu reagieren. Auf anderer Seite wird sie auch vor Widerspruch der Mehrheit der myanmarischen Einwohner stehen, wenn sie die Rohingyas Muslime verteidigt. Der größte Teil der myanmarischen Bürger stimmt dem Anspruch ihrer Regierung zu, dass Rohingyas Muslime kein Urvolksstamm Myanmars und illegale Immigranten aus Bangladesch seien. Obwohl dieser Anspruch vielleicht wahr ist, dass der Ursprung der Rohingyas Muslime aus Bangladesch sei, haben aber sie in Rakhine schon lange gewohnt und beträgt die Anzahl der Muslime dort etwa 1,5 Millionen Personen. Es bleibt zu hoffen, dass der Besuch von Aung San Suu Kyi in Rakhine mit dem Stopp der Gewalt gegen die Rohingyas Muslime realisiert werden könnte. Bisher entfliehen sie noch die Rohingyas Muslime nach Bangladesch, obwohl die Summe der entfliehenden Bürger niedriger als vorher ist. Es gibt keine andere Wahl für das myanmarische Militär, mit Ausnahme der Kooperation mit der Zivilregierung, um die andauernde humanitäre Krise zu lösen. Auf den Namen der Humanität muss das myanmarische Militär die Rohingyas Bürger in Myanmar schützen. Sie mochten nie die internationalen Terroristen anziehen, um Myanmar zu beobachten und ein neues Problem in Myanmar zu schaffen. Das Land, das erst von der Wirtschaftssanktion befreit ist, muss in der Lage sein, das Problem im Inland zu lösen. Das Problem kann möglicherweise die Investition und den Demokratieübergang in Myanmar hemmen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 3. November passierten wie folgt. Franklin D. Roosevelt siegt bei den US-Präsidentschaftswahlen gegen seinen Herausforderer Alf Landon und wird zum ersten Mal wieder gewählt. Nach seiner ersten Amtszeit wurde er 1936, 1940 und 1944 wieder gewählt. Er ist damit der einzige US-Präsident, der länger als zweite Wahlperioden regierte. Seine Präsidentschaft ist durch innenpolitische Reformen unter dem Schlagwort New Deal zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise geprägt. Seine Politik setzte die Leitlinie zum regulierenden Eingreifen der amerikanischen Regierung ins wirtschaftliche Geschehen, um bestimmte im allgemeinen Interesse bestehende Ziele durchzusetzen. zu dem brachten die Einführung der Sozialversicherung und eines bundesweiten Mindestlohns nachhaltige Veränderungen im Sozialwesen des Landes mit sich. Am Jahrestag seiner Entdeckung durch Christoph Kolumbus wird Dominika von Großbritannien unabhängig. Gleichzeitig wird eine neue Flagge in dem Karibikstaat eingeführt. Dominika wurde am 3. November 1493 von Kolumbus auf seiner zweiten Reise entdeckt. Er ging jedoch nicht an Land. Kolumbus benannte die Insel nach dem Wochentag ihrer Entdeckung, einem Sonntag oder auf Latein Dominica. Die Bewohner fürchteten sich offenbar vor Leuten, die aus Karib oder Kanib kamen, wodurch das Wort Kannibalen in Spanische und von dort in viele Sprachen vordrang. Dominica wurde am 3. November 1971 von Großbritannien unabhängig. Das Land ist eine parlamentarische Republik mit einem Einkammerparlament, dem House of Assembly, mit einer fünfjährigen Legislaturperiode und 30 Mitgliedern. Davon werden 21 gewählt, 5 durch den Regierungschef und 4 durch die Opposition benannt. Wahlberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Lebensjahr. Der Zusammenstoß eines Tanklastwagens mit einem im Konvoi fahrenden sowjetischen Militärlastwagen wurde im 2,7 Kilometer langen Salang-Tunnel nördlich von Kabul in Afghanistan zu einer Explosion und zum Tod von möglicherweise mehr als 2000 Menschen. Der 3.178 Meter hoch gelegene Salang-Pass ist ein Gebirgspass im Hindukus in Afghanistan. Die durch den Salang-Tunnel führende Passstraße ist die wichtigste Straßenverbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und den nördlichen Landesteilen. 1965 wurde der Pass durch den Bau eines ganzjährig nutzbaren Tunnels in 3.360 Meter Höhe für den Verkehr erschlossen. Damit avancierte der Salang-Pass zur wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Afghanistans. Bis dahin wurde ein Großteil des Nord-Süd-Verkehrs über den 3000 Meter hohen Sibar-Pass abgewickelt. Der Salang-Tunnel war bis 1973 der höchstgelegene Straßentunnel der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien lehnt die Anerkennung der Unabhängigkeit Kataloniens ab. Katalonien hat seine Abtrennung von Spanien erklärt und seine Unabhängigkeit verkündet, nach der Meldung der französischen Nachrichtenagentur. AFP hat Katalonien am 27. Oktober dieses Jahres Ortszeit seine Unabhängigkeit angesichts des Ergebnisses der Abstimmung, die vom regionalen Parlament durchgeführt wurde, ausgerufen. 70 von 135 regionalen katalonischen Parlamentsabgeordneten forderten diese Deklaration. 10 Stimmen lehnten sie ab und eine Stimme enthielt sie. Andere Parlamentsabgeordneten, die in der Opposition sind, boykottieren die Abstimmung. Deshalb erkennen viele Länder, einschließlich Indonesiens, die Unabhängigkeit Kataloniens nicht an. Beispielsweise äußerte Deutschland seine Unterstützung für die spanische Regierung im Streit mit den Separatisten in Katalonien. Deutschland gab bekannt, dass es die Deklaration der Unabhängigkeit Kataloniens, die vom Parlament Kataloniens verkündet wurde, nicht anerkennen werde. Die gleiche Haltung wurde auch vom Präsidenten des EU-Rates Donald Tusk gezeigt, indem er erklärte, dass die Unabhängigkeit die Beziehungen Spaniens und der EU nie beeinflussen werde. Das erklärte, dass Spanien immer noch der einzige Gesprächspartner der EU sei. Inzwischen sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am 31. Oktober in Jakarta, dass die Regierung der Indonesischen Republik die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien nicht anerkennen werde, da sie einseitig verkündet worden sei. Yusuf Kalla meint, dass die Abtrennung Kataloniens eine Innenangelegenheit von Spanien sei. Die Aussage von Yusuf Kalla steigt die Haltung der indonesischen Regierung, Kataloniens als Teil von Spanien zu betrachten und den Separatismus nach der Abstimmung am 1. Oktober 2017 nicht zu unterstützen. Zuvor hat die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erklärt, dass Indonesien die Unabhängigkeit Kataloniens nicht anerkennen werde, da dieses Gebiet Teil des spanischen Königreichs sei. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erklärte Retno Marsudi am 28. Oktober dieses Jahres, dass die indonesische Regierung Katalonien immer noch als integralen Teil von Spanien sehe. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Travel und Schweder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm stellen wir Ihnen die schönen Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie die einzigartige Küche Indonesiens vor. Dieses Mal besuchen wir ein Reiseziel in West Java. Außer auf der Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über voi.co.id hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, die indonesischen jungen Leute sind jetzt daran interessiert, in den Baumhäusern ihre Ferien zu verbringen. Einige Reiseziele versuchen dann, die Baumhäuser für die Touristen zur Verfügung zu stellen. Eines der Reiseziele ist in Bogor, West Java, namens Pabangbon. Pabangbon bietet den Touristen bezaubernde Naturlandschaft an. Wenn das Klima sonn ist, können die Touristen von der Höhe aus die Landschaft der Stadt Bogor sehen. aber wenn das Wetter neblig ist, werden die Touristen sich fühlen, als ob sie in dem Himmelland sind. In Pabangbon können die Touristen die Selbstfotos machen, die Schönheit der Natur genießen unter den blattreichen Bäumen oder in den Ansichtpavillons oder in den Hängematten sich entspannen. Dort können die Touristen auch die Bildungsreise machen, da viele Soria-Bäume dort wachsen. Es ist ein richtiger Platz, um die grüne Umwelt zu Pflanzenarten zu lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Reiseziel Pabangbon liegt im Dorf Pabangbon im Bezirk Bogor, Westjava. Pabangbon liegt 32 Kilometer von dem Stadtzentrum Bogor entfernt. Nehmen Sie die Route Lewiliang, dann von Lewiliang fahren Sie bis zu der T-Kreuzung Kracak. Fahren Sie dann links und zum Dorf Pabangbon. Sie sollten aber die dortigen Bürger nach den Richtungen auffragen, da es nur geringe Richtungsschilder gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Reiseziel Pabangbon stellt einige Einrichtungen wie Toiletten, Imbissstände und Parkplatz für die Touristen zur Verfügung. Dieses Reiseziel, das den Touristen verschiedene Einrichtungen und die Schönheit der Natur anbietet, ist ziemlich billig. Die Touristen sollen nur 6.000 für die Eintrittskarte ausgeben. Aber wenn die Touristen in den Baumhäusern die Selbstfotos machen möchten, müssen sie 500.000 pro Person noch bezahlen. Vergessen Sie nicht, eine Reise in Pabangbon zu machen, wenn Sie Bogor besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Reisezielen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Boot Belan und die Demokratie. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Ereignis zwischen den Bürgern und der lokalen Regierung der Südostmolukken ist abgehalten worden. das Festival Persona Meti Keia oder auch mit EFAF 2017 genannt. Dieses Jahr war das zweite Jahr, das von 8. bis 22. Oktober 2017 stattfand. Metike oder in der lokalen Sprache mit EFAF ist eigentlich ein außergewöhnliches Naturphänomen, das darin besteht, dass das Meer Kilometer weit zurückgeht. Dieses Phänomen tritt nur einmal im Jahr zwischen Oktober und Anfang November auf. Es folgt zu weiteren Naturphänomenen wie der Verbindung von zwei getrennten Inseln, weißem Sand und verschiedenen maritimen Lebewesen. Sogar bei den Tayando Yamtown Inseln verbindet das Curug Weihenden Meer drei Inseln auf einmal. Das Festival der Verzauberung Metikei 2017 zu beleben, wurde eine Reihe von Aktivitäten durchgeführt, wie das Paddelrennen in Interratschaft auf den Kei-Inseln. Ratschaft heißt dort eine Region, die aus mehreren Dörfern bestehen und eine Einheit schaffen. Diese Dörfer werden von einem König geführt. Das Dalan ist ein Boot mit einer schlanken und langen Form und wird von dem Dutzenden von Menschen angetrieben. Das Dalan hat eine hohe Laufgeschwindigkeit und wegen seiner leichten Struktur eine sehr agile Bewegungsfähigkeit. Der stellvertretende Regen der Südost-Molukken, Yunus Serang, sagte in einer Pressemitteilung, das Bellan-Bootsrennen sei eines der verbindenden Werkzeuge innerhalb des Ratschaft. Die Leute von Kei fühlen die Existenz von Ein Ni Ein, das ist die Brüderlichkeit, unter denen die immer bewacht werden müssen. Auf der Kei-Insel in den südöstlichen Molukken hat jedes Ahoy, das ist ein Dorf, einen Belan mit seinem eigenen Namen. Praktisch übersteigt die Zahl der Belaner die Zahl der Ratsaf. Nennen wir zum Beispiel einen Ratsaf Up Ahoy Fak in Kei besar dan bedeutet Up Dimak Ahoy das Dorf Fak Fir. Also ein Dorf, das vier Belan hat. Jedes Belan-Boot hat einen anderen Namen. Der Name Belan ist von einer langen Geschichte geprägt und muss eine Geschichte seiner Entstehung haben. Neben einer Vielfalt von Namen als stolze historische Identität zeigt seine Zusammensetzung auch das hohe lokale Wissen der Gesellschaft der Zeit. Im Belan besteht die Mannschaft aus dem Frontmann, der Tanase heißt, der zweiten Person von der Front, dem Kapitän, der Rudergruppe oder Loratauwehe, ganz hinten Leute, die Filin heißen, und dem Steuermann. Es gibt auch zwei Personen als Assistenten von dem Steuermann, die Dunga Mur heißen. Jedes Ahoy oder Dorf hat seine eigenen Eigenschaften in der Struktur. Die Positionen, die durch Gewohnheit bestimmt wurde, befindet sie in einem Raum, müssen richtig funktionieren und haben das gemeinsame Ziel, den Bodhi Belan snell und sehr zum Ziel zu bringen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige Volkslieder aus Aceh. Die Provinz Aceh liegt im Norden der Insel Sumatra. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Selanga, das von Rafli gesungen wird. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das Wort Selanga bedeutet Kenanga, Kenanga Odorita oder Kenanga Blume. Die Blume in diesem Lied symbolisiert ein schönes Mädchen. Wegen der Schönheit verlieben sich viele Männer in den Menschen. Dieses Lied hat eine Botschaft, dass die Schönheit nicht ewig ist und allmählich verschwinden wird. Durch das Lied Selanga hat Raffi ihre Popularität in Aceh. Der Sänger, der im Jahre 1967 in Samadua, Süd-Aceh geboren ist, ist anders als von den anderen Sängern aus Aceh. Er kommt aus einer Künstlerfamilie, durch welche er traditionelle Musik aus Aceh gelernt hat. Später beschäftigte sich Raffi mit der traditionellen acehischen Musik und mischte er die traditionelle acehische Musik mit der traditionellen Musik ein. Seit dem Jahr 1989 konzentrierte sich Raffi auf den acehischen Musikstil. Seine Kunstaktivitäten stoppten, weil er im Jahre 2000 als Lehrer arbeitete. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Ane Yatim oder Waisenkind. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Musik Freunde der Stimulations. Das Wort Anak Yatim bedeutet Waisenkind. Das Lied Anak Yatim wurde von Indonesian Privatfernsehen gesendet, weil Aceh im Jahre 2004 die Tsunami-Flutwelle überschwemm. Das Lied, das den Titel Anak Yatim hat, ähnelt die Klage, die auf der Erregung in den indonesischen Gesellschaften konnten. Obwohl die Lyrik in diesem Lied über Tsunami nicht erzählt. Zu dieser Zeit hatten viele Leute die Familien verschwunden. Liebe Zuhörer, im Jahre 2000 gründete Rafli die Musikgruppe namens Gandhi. Sogar ist Rafli als Solosänger. Seine Karriere ist nicht einfach. Er wurde von den Schallplattenfirmen ablehnt. Viele Anlässe von diesen Firmen haben, dass die Lieder von Rafli eine Mischung mit Aceh-Sprachen sind. Sogar besuchte er in den Kaffeekioske, um die Meinung von den Besuchern über seine Lieder zu fragen. Diese Methode ist sehr effektiv für die Gesellschaften von Aceh über Musik. Danach veröffentlichte Rafli das erste Album dem Titel Hassan dan Husin oder Hassan und Husin, das 70.000 Kopikassetten und hunderten VCD verkauft hatten. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Rafli mit dem Titel Si Bijih Mata. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Kasih sayang si bintang. si bijih mata.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.